Vor dieser Abschweifung verließen wir Swedenborg, wie er sich anschickte, sein erstes theologisches Werk zu schreiben. Dieses, die himmlischen Geheimnisse, gab er ohne Nennung seines Namens heraus, durch Vermittlung eines Buchhändlers John Lewis, Paternoster Row, London. Das Werk bestand aus 8 Bänden, die in verschiedenen Abteilungen von 1749 bis 56 erschienen. Der erste, nur lateinisch erschienene Band wurde ungebunden für 6 Schilling verkauft und scheint einige Leser gefunden zu haben. Der zweite Band wurde englisch sowohl als lateinisch in Lieferungen ausgegeben, deren jede 8 Pence kostete. Lewis kündigte das Buch im General Advertiser 1749-50 an und schrieb auch ein interessantes Heftchen, worin er das Werk anpries. Wir entnehmen demselben Folgendes.
Dieser Herr, gemeint ist hier Swedenborg, hat bei ungemeinem Fleiße und vieler Mühe ein ganzes Jahr auf das Studium und die Abfassung des ersten Bandes der Arkana verwandt. Er hat für den Druck 200 Pfund Sterling bezahlt und weitere 200 Pfund Sterling für den Druck des zweiten Bandes vorgeschossen. Und als er dieses getan hatte, gab er den ausdrücklichen Auftrag, den Gesamterlös aus dem Verkauf der Anstalt für die Verbreitung des Evangeliums zuzustellen. Er denkt so wenig daran, aus seinen Werken irgendeinen Gewinn ziehen zu wollen, dass er vielmehr von den ausgelegten 400 Pfund Sterling auch keinen Penny zurückhaben will. Und aus diesem Grund kommen seine Werke dem Publikum außerordentlich billig zu stehen.
Das Buch war zum Verkauf angezeigt bei Mr. North zum Lamm gegenüber Catherine Straße, bei Mr. Ware zur Bibel in Ludgate Hill und bei genanntem John Lewis. Es scheint nicht, dass die Arkana stark begehrt wurden. Die Zeit war ohne Zweifel noch nicht dazu angetan. Die folgenden Bände erschienen daher ohne besondere öffentliche Anpreisung. Es wäre ein vergeblicher Versuch, ein Werk wie die himmlischen Geheimnisse kurz beschreiben zu wollen. Wir können nur im Vorbeigehen Andeutungen über einige Hauptpunkte geben. Im Deutschen ist das Werk in 16 Bänden erschienen, 1847 bis 69, die aus dem Lateinischen übersetzt wurden. Bis zum 5. Band von Dr. Immanuel Tafe und nach dessen Tode die weiteren Bände abwechselnd von einem lutherischen Pfarrer Johann Jakob Wurster, ferner von Wilhelm Pfirtsch und einer Dame, Fräulein Julie Konnring. Dieses Werk erklärt Wort für Wort die geistige und göttliche Bedeutung des ersten und zweiten Buches Mose. Da aber Swedenborg viele tausend erläuternde Stellen aus allen Büchern der Bibel anführt, deren Register allein fast 100 Seiten ausmacht, so kann man dieses Werk fast eine Erklärung der ganzen Bibel nennen. Es ist in nummerierte Paragraphen abgeteilt, deren 10.837 sind. Manche einige Seiten, andere nur wenige Zeilen umfassend. Den Kapiteln sind fast durchweg Beschreibungen von in der geistigen Welt Gehörtem und Gesehenem vorausgeschickt und angehängt, um die Lehren mehr zu bekräftigen und zu erläutern. Die Schriftauslegung Swedenborgs gründet sich auf die Wissenschaft der Entsprechungen oder des Verhältnisses zwischen Schöpfer und Geschöpf, Ursache und Wirkung, Geist und Materie, Bibel und Natur. Gott, die allein aus sich selbst bestehende Substanz, hat alle Dinge geschaffen. Nicht aus nichts, sondern durch einen Ausfluss von ihm selbst. Und alles wird infolge der Entsprechung mit ihm beständig gestützt und erhalten. Die Kenntnis der Entsprechungswissenschaft ist daher der Schlüssel zu allen Wissenschaften. Unter Anwendung dieses Schlüssels erkennt Swedenborg, dass die natürliche Welt durch die geistige gebildet und deren Umhüllung ist. Dass der Mensch der Inbegriff der Natur und die Natur eine Art Mensch in der Ausdehnung ist. Dass tatsächlich das Weltall vor dem Auge Gottes wie ein großer Mensch, Homo Maximus oder Gesamtmensch, erscheint. Alle Dinge der Natur, Feuer, Luft, Erde und Wasser, jedes Tier, jeder Vogel und Fisch, jedes Insekt und Reptil, jeder Baum, jede Pflanze, Frucht und Blume stellen etwas zur menschlichen Seele Gehöriges dar. Die Bibel ist durchweg nach dieser Wissenschaft geschrieben. Die ersten 11 Kapitel der Genesis sind rein allegorisch. Adam stellt den ersten oder ursprünglichen Zustand der Kirche vor. Die 6 Tage nach der Schöpfung bezeichnen die Zustände des Wachstums in der Wiedergeburt und die Entwicklung der Kirche. Der 7. Tag der Ruhe im Garten Eden stellt den himmlischen Zustand der ersten Kirche zur Zeit ihrer Blüte vor. Die Versuchung durch die Schlange, das Sinnliche, ist ein Vorbild der Hinneigung des Menschen zur Selbstliebe und zum Sinnlichen und der Anfang seines Abfalles. Die große Flut bezeichnet das Gericht und die Vollendung jenes Zustandes der Kirche. Und Noah samt allem, was in der Arche gerettet war, bildet die guten Überreste vor, aus welchen eine neue geistige Kirche gebildet werden konnte. Auch diese verfiel jedoch wieder und aus ihren Ruinen entstand die hebräische Kirche. Ein Zustand äußerlicher Religion und äußerlichen Gehorsams. Diese Kirche kam aber im Laufe der Zeit auch wieder zum Ende. Und die Menschheit fiel so tief, dass keine Grundlage für eine Kirche mehr übrig blieb. Um nun die Verbindung zwischen Gott und Menschen aufrechtzuerhalten, ohne welche, wie Swedenborg sagt, der Mensch unrettbar verloren gegangen wäre, wurde das Vorbildende oder der Typus einer Kirche unter den Juden gegründet in einer Form, wie es ihrem gesunkenen Zustande angemessen war. Und weil das Wort Gottes nicht mehr auf innerem Wege aufgenommen werden konnte, sorgte die Vorsehung rechtzeitig dafür, dass es in Wort und Schrift gefasst, aber so angeordnet wurde, dass es, während es seinem Buchstaben nach war und geeignet ist, für den natürlichen, fleischlichen Menschen ein Führer zu sein, seinem Geist und Leben nach den Engeln und den Menschen der zukünftigen Kirche für alle Zeiten eine Quelle der Belehrung sein konnte. So sagt Swedenborg zum Beispiel, was von Abraham, Isaak, Jakob, Moses, Pharao, Aaron, den Königen, Richtern und Propheten Israels, dem Zug der Juden durch die Wüste, ihren Kriegen und ihrer Gefangenschaft gesagt sei, habe im geistigen Sinne Bezug auf den Fortschritt jeder Seele im Einzelnen oder der Kirche im Allgemeinen in der Richtung nach oben, sowie im höchsten Sinne Bezug auf die stufenweise stattfindenden Kundgebungen und vermittelnden Wirkungen der göttlichen Weisheit. Bis, als die Zeit erfüllt und die Menschheit geistig tot war, Jehova selbst herabkam, in der Person Jesu Christi menschliche Natur annahm, mit allen ihren Neigungen zum Bösen, aber ohne Sünde, den geistigen Tod überwand, die höllischen Mächte unterjochte, die Menschheit aus ihrer Sklaverei erlöste, einen neuen, lebendigen Weg zwischen Gott und den Menschen eröffnete und sein menschliches, verherrlichte, indem er es mit dem Göttlichen vereinte. Die durch die Apostel gegründete Kirche, sagt Swedenborg, kam im Jahr 1757 zu ihrem Ende. Und von da an begann der Herr, das neue Jerusalem zu gründen, von welchem in der Offenbarung Johannes die Rede, welche Gründung, wie Swedenborg sagt, durch seine Vermittlung geschah. Das heißt, dadurch, dass er die ihm vom Herrn erteilten Aufschlüsse durch den Druck verbreitete. Die himmlischen Geheimnisse können jedoch von keiner Kritik erschöpft werden. Man muss sie lesen, um sie würdigen zu können. Wir müssen daher zu anderem übergehen. Wo sich Swedenborg in den Jahren 1749 bis 1756, während er die himmlischen Geheimnisse schrieb, aufhielt, ist ungewiss. Man glaubt, er habe einen großen Teil dieser Zeit in London zugebracht und White meint, er habe in der Nähe seines Druckers, Mr. Hart, Poppinskirk, Fleet Street, gewohnt, dessen Gesellschaft er sehr gerne hatte und wo er häufig seine Abende zubrachte. Hinsichtlich seiner weiteren Beziehungen zu seinem Verleger Louis ist gleichfalls nichts bekannt. Es wird berichtet, Frau Louis habe Swedenborg
für einen guten und verständigen Mann gehalten, der aber zu sehr geneigt sei, die Dinge zu vergeistigen.
Im Jahr 1758 erschien er wieder in London, um verschiedene Werke zu veröffentlichen, auf die wir sogleich zu sprechen kommen werden. Um diese Zeit bemerkt er in seinem Tagebuch:
Die besser gearteten Engländer bilden den Mittelpunkt aller Christen, weil sie ein inneres Verstandeslicht besitzen, das sie sich infolge der Rede- und Pressefreiheit und der daher kommenden Denkfreiheit erworben haben. Unter ihnen ist eine solche Gleichartigkeit der Gesinnung, dass sie sich in Gesellschaften zusammenschließen und selten anderen Umgang suchen. Sie stehen einander freundlich bei und lieben die Aufrichtigkeit. Sie lieben ihr Vaterland und suchen eifrig, dessen Ruhm zu befördern. Aber die Politik nimmt so sehr ihre Aufmerksamkeit in Anspruch, dass sie die erhabeneren Studien, welche zu einem höheren Verständnisse führen, einigermaßen hintansetzen.
Das 11. Kapitel. Im Sommer 1759 verließ Swedenborg London, um nach Stockholm zu gehen. In diese Zeit fallen drei merkwürdige, die Echtheit seiner Gesichte feststellende Beweise, welche verdienen, hier angeführt zu werden. Der berühmte Philosoph Immanuel Kant sagt:
Samstag, den 19. Juli 1759, um 4 Uhr nachmittags, landete Swedenborg, von England ankommend, in Gothenburg, wo ihn nebst einer Gesellschaft von 15 Personen Herr William Castle einlud. Abends um 6 Uhr war Herr von Swedenborg hinausgegangen und kam entfärbt und bestürzt ins Gesellschaftszimmer zurück. Er sagte, es sei soeben in Stockholm am Südermalm ein gefährlicher Brand ausgebrochen. Gothenburg ist von Stockholm über 500 Kilometer entfernt und das Feuer greife sehr um sich. Er war unruhig und ging oft hinaus. Er sagte, das Haus eines seiner Freunde, den er nannte, liege schon in Asche und sein eigenes sei in Gefahr. Um 8 Uhr, nachdem er wieder draußen gewesen, sagte er freudig: Gottlob, der Brand ist gelöscht, die dritte Tür von meinem Hause. Diese Nachricht versetzte die ganze Stadt und besonders die Gesellschaft in starke Aufregung und man gab noch denselben Abend dem Gouverneur davon Nachricht. Sonntag früh war Swedenborg zum Gouverneur gerufen. Dieser befragte ihn über die Sache. Swedenborg beschrieb den Brand genau, wie er angefangen, wie er aufgehört, wie lange er gedauert habe. Am Montagabend kam eine Estafette, das war damals Postreiter, die von der Kaufmannschaft in Stockholm während des Brandes abgeschickt war, in Gothenburg an. In den von ihr überbrachten Briefen ward der Brand ganz gleichlautend mit Swedenborgs Bericht geschrieben. Dienstagmorgens kam ein königlicher Kurier an den Gouverneur mit dem Berichte über den Brand, den verursachten Schaden und die Häuser, die er betroffen, nicht im Mindesten von der Angabe abweichend, die Swedenborg zur selbigen Zeit gemacht hatte, denn der Brand war um 8 Uhr gelöscht worden.
Kant setzte keinen Zweifel in die Geschichte, die, wie er sagt, genau untersucht worden sei und wofür der größte Teil der Einwohner von Stockholm und Gothenburg Zeugnis ablegen konnte. Swedenborg wurde, wie sich denken lässt, häufig von Neugierigen und Wundersüchtigen oder den in Verwicklung und Bedrängnis geratenden angelassen. Unter diesen befand sich auch eine Frau von Marthe Will, Witwe des holländischen Gesandten in Schweden. Wie es scheint, war sie in Gefahr, eingeklagt zu werden, wegen 25.000 Gulden, von welchen sie wusste, dass ihr Mann sie bezahlt habe, aber die Quittung nicht finden konnte. Die Erzählung wird aus mehreren Quellen und auf verschiedenerlei Art, in der Hauptsache jedoch übereinstimmend berichtet und ist durch Kant auch bestätigt. In ihrer Bekümmernis wandte sich die Witwe an den Herrn von Swedenborg, ob er nicht, wenn er die außerordentliche Gabe hätte, mit Abgeschiedenen zu reden, die Güte haben möge, bei ihrem Manne Erkundigungen einzuziehen, wie es mit gedachter Forderung stünde. Swedenborg war es nicht schwierig, ihr in diesem Ersuchen zu willfahren. 3 Tage nachher sprach Swedenborg bei der Dame vor und brachte ihr in seiner sachlichen Art die Nachricht, dass er ihren Mann gesprochen habe. Die Schuld war 7 Monate vor seinem Tod bezahlt worden und die Quittung sei in einem Schranke, der sich im oberen Zimmer befände. Die Dame erwiderte, dass dieser Schrank ganz ausgeräumt sei und dass man unter allen Papieren diese Quittung nicht gefunden hätte. Swedenborg sagte, ihr Gemahl habe ihm beschrieben, dass, wenn man an der linken Seite eine Schublade herausziehe, ein Brett zum Vorschein komme, welches weggeschoben werden müsste, da sich dann eine verborgene Schublade finden würde, worin seine geheim gehaltene holländische Korrespondenz verwahrt und auch die Quittung anzutreffen sei. Auf diese Anzeige begab sich die Dame in Begleitung der ganzen Gesellschaft in das obere Zimmer. Man eröffnete den Schrank, man verfuhr ganz nach der Beschreibung und fand die Schublade, von der sie nichts gewusst hatte, und auch die angezeigten Papiere darinnen, zum größten Erstaunen aller, die gegenwärtig waren. Die eben erzählte Begebenheit ereignete sich im Jahr 1761 und im gleichen Jahre verlangte die Königin von Schweden, sehr wahrscheinlich neugierig gemacht durch die Geschichte mit der verlorenen Quittung, von der sie ohne Zweifel gehört hatte und auch wohl infolge der bei ihrer Schwester, der Herzogin von Braunschweig, über Swedenborg eingezogenen Erkundigungen, mit dem Seher eine Unterredung zu haben. Folgendes ist die Abkürzung der gut beglaubigten Mitteilung eines Hofmannes, Kapitän Stahlhammer, datiert 13. Mai 1788.
Kurz nach dem Tode des Prinzen von Preußen kam Swedenborg an den Hof, wo er regelmäßig sich einfand. Sobald ihn die Königin gewahrte, sagte sie, »Ei, Herr Assessor, haben Sie je meinen Bruder gesehen?« Swedenborg verneinte es, worauf sie sagte, »Wenn Sie ihm begegnen, grüßen Sie ihn von mir.« Diese Worte sagte sie bloß im Scherze. 8 Tage später kam Swedenborg wieder an den Hof, aber so früh, dass die Königin ihr Gemach, genannt das Weiße Zimmer, noch nicht verlassen hatte, wo sie sich mit ihren Hofdamen unterhielt. Swedenborg wartete nicht, bis sie herauskam, sondern schritt geradezu ins Zimmer und sagte der Königin etwas ins Ohr. Die Königin, höchst erschrocken, fiel in eine längere Ohnmacht. Nachdem sie sich erholt hatte, sagte sie zu den Umstehenden, nur Gott und mein Bruder konnten wissen, was er mir eben gesagt hat.
White schreibt in diesem Zusammenhang:
Es gibt wohl in der ganzen Literatur keine drei besser beglaubigten, übernatürlichen Tatsachen als diese. Dessen ungeachtet, sagte Swedenborg, wenn du nicht geneigt bist zu glauben, wirst du niemals glauben.